möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken im Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch für diesen Nachmittag. Ich danke dir, dass wir unsere Blicke auf dich werfen dürfen, dass wir immer mehr auch darauf schauen können, wie du bist, wie dein Wesen ist, was deine Pläne sind, was deine Ziele sind, damit wir von dir geprägt werden, von dir verändert werden. Du hast versprochen durch dein Wort, dass wir im Anschauen deines Bildes, Herr Jesus Christus, auch verwandelt werden in dein Bild. Und das mögest du schenken, auch an diesem Nachmittag. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du jedes Einzelne hier im Raum segnest, dass du auch jedem das gibst, was es braucht für die innere Auferbauung. Ich danke dir, dass du auch die anderen Gruppen segnest, dass du auch da hineinwirkst, nach deiner großen Güte und Gnade. Und es ist so schön, dass wir schon heute dich ein Stück weit kennen dürfen. Auch wenn das, was wir von dir wissen und das, was wir von dir kennen, nur ein ganz kleiner Teil ist, so ist doch dieser kleine Teil schon einmalig wunderbar, überwältigend. Ja, wir wollen dich rühmen, wir wollen dich loben und preisen und schenk, dass auch diese Stunde zu deiner Verherrlichung dient. Amen. Die Antworten auf die Frage, was sind eigentlich die Gedanken Gottes, sind aus meiner Sicht sehr wichtig. Wer einige Gedanken unseres Gottes erkannt hat, und das Ziel wäre ja, dass man immer mehr Gedanken Gottes erkennen kann, weiß viel besser, auf was für ein Ziel er seine eigenen Gedanken ausrichten soll. Also unsere Gedanken sollten ja eine Ausrichtung haben. Und wenn wir uns mit den Gedanken Gottes beschäftigen und wissen, was er für Gedanken und Ziele hat, können wir unsere Gedanken auch entsprechend ausrichten. Im Leben eines solchen Gläubigen werden dann auch andere Prioritäten gesetzt. Es sind nicht mehr die gleichen Prioritäten, wie wenn man die Ziele und die Gedanken Gottes nicht kennt. Aber bevor ich näher auf das Thema eingehen möchte, wollen wir uns doch die Frage stellen, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, einigermaßen richtig über die Gedanken Gottes zu reden. Seine Gedanken, die sind ja letztlich für uns unerforschlich. Und da könnte man natürlich auch den Schluss ziehen, dass es eine Anmaßung ist, zu glauben, man könne etwas über die Gedanken Gottes sagen. Wenn wir gerade an Jesaja 55, Vers 8 denken, wo Gott sagt durch Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und Paulus sagt in Römer 11, 33 bis 34, O Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Es ist wirklich so, dass seine Wege unerforschlich sind. Wenn wir an die vielen Geschöpfe denken, an die vielen Menschen denken und Gott geht mit jedem Menschen einen individuellen Weg, einen eigenen Weg. Und er hat für jeden Menschen auch einen eigenen Gedanken und ein eigenes Ziel. Ich bin so froh zu wissen, dass wir einmal in der Vollendung alle auch unterschiedlich sein werden. Es wird nicht so sein, dass wir dann einfach alles Kopien sind, die gleich funktionieren, sondern ich glaube, dass in der Vollendung, dass hier eine ganz große Vielfalt vorhanden sein wird, so wie wir das heute auch in der Natur sehen, aber eben alle vollkommen mit der Liebe Gottes erfüllt. Und wir werden dann staunen darüber, wie kreativ die Liebe sein wird und wie kreativ sich die Liebe auswirken wird in den einzelnen Geschöpfen. Also wir können ihn nie ganz erfassen. Alles, was wir von ihm erkannt haben und alles, was wir von seinen Gedanken wissen, ist und bleibt nur Stückwerk. Das schreibt ja auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, dass wir nur stückweise erkennen, wie durch einen Spiegel. Und wir müssen wissen, damals war ja ein Spiegel noch, hatte noch eine ganz andere Qualität als heute. Das war dann so eine matte Scheibe, also aus Metall, und das war dann sehr unscharf. Und das Bild nimmt Paulus in 1. Korinther 13. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir gar nichts über seine Gedanken in Erfahrung bringen können. Es ist nicht so, dass Gott alle seine Gedanken verborgen hat, sondern er hat sie uns offenbart. Denn es steht auch geschrieben in 1. Korinther 2, Vers 16, da erklärt der Apostel Paulus: Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und hier müsste man eigentlich übersetzen: Wir haben Christi Denken. Also durch den innewohnenden Heiligen Geist haben wir das Denken Gottes bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das totale, vollkommene Denken Gottes haben, aber es kommt Denken in uns hinein und verändert uns von innen her Schritt für Schritt. Gott hat also seinen Söhnen das Denken Jesu Christi geschenkt. Und Paulus macht noch auf eine andere wunderbare Begebenheit aufmerksam, auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, 9 bis 10. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also wenn Gott uns seinen Geist gegeben hat, sind wir durch den Geist Gottes selbst in der Lage, auch die Tiefen Gottes zu erforschen. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Und wenn wir da auch ein Stück weit uns danach ausstrecken und Sehnsucht danach haben, diese Tiefen Gottes erkennen zu können, dann wird er uns diese Tiefen früher oder später einmal offenbaren. Und ich bin überzeugt, wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also diejenigen, welche Gott lieben, haben somit eine wunderbare Verheißung. Sie haben die Möglichkeit, die Tiefen Gottes zu erforschen. Aber etwas ist ganz wichtig: die Liebe zu Gott. Und Liebe zu Gott bedeutet auch, ihn zu ehren. Das bedeutet auch, ihm zu vertrauen. Ich kann nicht Gott in richtiger Weise lieben, wenn ich in erster Linie meine eigene Ehre suche. Ich liebe Gott auch nicht, wenn ich ihm nur beschränkt vertraue. Also wenn ich sage, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Das ist ja oft das Problem, dass wir manchmal Zweifel haben daran, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und hier möchte ich vielleicht einen Einschub machen, weil der dünkt mich wichtig. Kann jeder hier drin sagen, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Gott es gut meint mit mir? Also euer Verstand sagt vielleicht, ja, natürlich meint es Gott gut mit mir, aber ganz tief in eurer Seele bin ich fast überzeugt, hat jeder so eine gewisse Restangst, dass es Gott vielleicht doch nicht ganz so gut meint mit mir. Und diese Restangst geht auf etwas ganz Bestimmtes zurück. Hat jemand eine Ahnung, warum noch eine gewisse Restangst da ist? Warum wir nicht zu 100% sagen können, Gott meint es absolut gut mit mir? Ihr denkt vielleicht, ja doch, ich glaube, er meint es total gut mit mir. Aber manchmal ist da doch ein Zweifel da. Wir sehen Schicksalsschläge, die wir so unglaublich schwer empfinden, und zwar von Brüdern und Schwestern, wo wir uns dann sagen, also Gott mutet denen so viel zu, auch wenn ich an die Konzentrationslager in Nordkorea denke, Gott mutet denen so viel zu, dass ich sage, ich kann das einfach nicht verstehen. Und aus diesem Beobachten heraus entstehen dann auch ein Stück weit verständlicherweise Zweifel daran, dass es Gott wirklich hundertprozentig gut mit uns meint. Es ist ja so, dass ich habe gehört von Geschwistern aus Nordkorea, die haben uns westlichen Geschwister gebeten, dass wir nicht dafür beten, dass die Verfolgung aufhöre, sondern dafür, dass sie einfach sich in dieser Situation getragen wissen und dass sie standhaft bleiben können und auch treu bleiben können und den Herrn bezeugen können. Das heißt, wenn die Geschwister das sagen, kann man daraus auch erkennen, dass Gott denen eine ganz besondere Kraft gibt, die wir wahrscheinlich hier im Westen, wo es uns so gut geht, noch nicht kennen oder zu wenig kennen. Wenn wir erkennen, wir haben manchmal so ein gewisses Restmisstrauen Gott gegenüber, weil wir Schicksalsschläge sehen, die für uns persönlich eine Überforderung wären, wo wir sagen, dass, also, wenn Gott mir das zumuten würde, das würde ich nicht ertragen. Und dann bleibt eben diese Restangst da. Aber dann ist es auch wichtig zu sehen, dass Gott in solchen Extremsituationen eine innere Kraft schenkt, einen inneren Frieden, die dann eben weit über das hinausgeht, gegenüber dem, was wir vielleicht selber schon erfahren haben. Und da, wenn wir das dann wieder erkennen können, können wir sagen, ja, Vater, du meinst es wirklich, wirklich gut mit mir, auch wenn du mir zwischenzeitlich ein Schicksal zumutest, das manchmal schwer zu ertragen ist. Das ist einfach wichtig, dass wir wirklich an dem festhalten. Er meint es wirklich gut mit uns. Was kann man über die Gedanken Gottes sagen? Ich möchte hier zuerst mal ein paar Feststellungen machen. In Psalm 92, Vers 6 heißt es, wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Man könnte auch übersetzen, Berechnungen. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht dies nicht. Wenn ein unvernünftiger Mensch seine Gedanken nicht erkennt, dann heißt das auch, heißt dies nicht auch indirekt, dass ein Mensch mit göttlicher Vernunft eben sie erkennen kann. In Psalm 139, Vers 17 schreibt David, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen, sie sind nicht fassbar. David studierte den Gedanken Gottes nach. David richtete eine Bitte an Gott, die eine ganz entscheidende Frage beinhaltet. Aber jetzt noch mal kurz zuvor. Er hat also über die Gedanken Gottes nachgedacht und hat eine riesige Fülle erkannt. Und ich glaube auch, dass er angesichts dieser Fülle dann ins Staunen kommt und einfach auch die Gewissheit bekommt, mein Gott hat alles wirklich im Griff. Auch wenn ich das manchmal nicht so empfinde. Oder ich finde es immer wieder erstaunlich. Hiob hat unglaublich viele Fragen an Gott. Die Fragen, also die Grundfrage war ja eigentlich, warum leide ich hier? Warum mutest du mir das zu? Und ich habe doch nichts Schlimmes getan. Und am Ende, als Gott mit ihm spricht, gibt Gott dem Hiob keine Antwort auf seine Frage. Ist euch das schon mal aufgefallen? Keine Antwort. Er bombardiert Hiob mit Fragen. Und ich denke, aber mein Gott, wie kannst du jetzt hat er so brennende Herzensfragen und du bombardierst ihn weiter mit Fragen. Fragen, Fragen, du deckst ihn zu mit Fragen. Was soll das? Aber interessanterweise, als dann Gott geendet hat, sagt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Ich verwerfe mein Geschwätz in Staub und Asche. Ja. Hiob war überwältigt, total überwältigt. Und er hatte noch keine Antwort bekommen. Ich glaube manchmal, es ist fast wichtiger, dass Gott uns mit uns redet und uns Fragen stellt, als dass er uns Antwort gibt. Ist schon interessant, wenn er uns begegnet und uns Fragen stellt, dann bewirkt das vielleicht noch viel mehr, als wenn wir auf jede Frage eine Antwort bekommen haben. Das ist ein interessanter Hinweis. David richtet eine Bitte an Gott, die eine entscheidende Frage beinhaltet. Denke an deine Erbarmungen. Das ist eine Aufforderung an Gott. Denke an deine Erbarmungen, Herr. Und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehungen denke nicht. Also David will hier dem allmächtigen Gott vorschreiben, an was er denken soll und an was er nicht denken soll. Also bitte denke nur an deine Erbarmungen, aber an meine Vergehen denke nicht. Ist eigentlich ein bisschen kühn, aber ich finde es wunderbar. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen. David bittet Gott, an seine Erbarmungen zu denken und nicht an seine Jugendsünden und an seine Vergehen. Und hier stellt sich natürlich die entscheidende Frage, wann denkt Gott an seine Erbarmungen und Gnadenerweise und wann gedenkt er an die Jugendsünden und unsere Vergehen? Gibt es überhaupt diese Möglichkeit, dass er an unsere Sünden denkt? Und dann wieder aber noch an seine Erbarmungen. Wann denkt er an was? Müssen wir noch damit rechnen, dass Gott an unsere Jugendsünden denkt? Ja, ich denke, die meisten Christen würden jetzt sagen, ja, Moment mal, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er hat alle Sünden zugedeckt, er rechnet uns die Vergehung nicht mehr zu. Von daher ist das ganz klar, er denkt nicht mehr an unsere Jugendsünden und das ist auch richtig, dass er unsere Vergehungen nicht mehr zurechnet, aber was eben auch dazugehört ist, wenn eine Sache da ist, die noch nicht bereinigt ist, dann ist es schon wichtig, dass diese Sache offenbar wird, dass diese Sache ans Licht gebracht wird, weil erstens einmal, wir selber, unser Bewusstsein und Unterbewusstsein hat diese Sache noch nicht richtig abschließen können, wenn sie nicht auf den Tisch gebracht wurde. Es ist also für unseren eigenen Heiligungs- und Heilungsprozess ganz entscheidend, dass man Dinge, die eben noch nicht in Ordnung gebracht sind, in Ordnung bringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann nicht einfach, ich sage jetzt mal, machen, was man will und dann sagen, ja, der Herr rechnet mir ja die Vergehung nicht zu und das ist, kann ich jetzt alles unter den Teppich kehren. Da belastet man die eigene Seele mit Dingen, die dann nicht verarbeitet und in Ordnung gebracht werden können. Also ein Beispiel, da ist jemand in der Gemeinde, der sammelt immer die Kollekten ein und geht dann in einen Sack und dann bringt er die zur Abrechnung und der hat sich jetzt angewöhnt, jedes Mal da so noch einen Schein rauszuziehen für sich selber. Und er kann das immer dann machen, wenn niemand zuschaut, also kein Mensch merkt es. Und nachher, wenn man aufschreibt, wie viel da eingegangen ist, merkt nie jemand. Er da oben hat es natürlich gesehen. Und wenn man das nicht auf den Tisch bringt, dann hat man hier eine Belastung, die für die Seele je länger, je mehr zu einer ganz großen Hypothek wird. Klar, Gott rechnet Sünde nicht mehr zu oder die Vergehung nicht mehr zu, aber er will, dass so etwas in Ordnung gebracht wird, dass es auf den Tisch kommt, dass es bekannt wird und dass man eben auch allfällige Schulden zurückzahlt. Es gibt natürlich auch irreparable Schäden, die wir angerichtet haben, die wir nicht mehr gut machen können. Ich denke an eine Frau, die ihr Kind abgetrieben hat und dann plötzlich merkt, ich habe ja eigentlich mein eigenes Kind umgebracht. Das war mir vorher nicht so stark bewusst. Jetzt ist es mir klar, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Wichtig ist dann eben, dass die Frau sagt, Herr, ich bin eine Mörderin. Und ich kann den Mord an meinem Kind nicht mehr gut machen. Das belastet mich ungeheuer, aber du hast gesagt, dass wir unsere Sünden dir bekennen dürfen und ich sage es dir jetzt und ich sage es dir womöglich auch in Anwesenheit eines Seelsorgers und bitte dich um Vergebung und man darf dann auch um Vergebung für die Vergebung danken, weil Gott sie uns in Jesus Christus zuspricht. Aber wenn das einfach versteckt wird, wenn das unter den Teppich gekehrt wird, ist unsere Seele nicht frei. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Das ist nur schon für den Heilungsprozess unserer Seele enorm wichtig. Und dann kann es natürlich schon sein, wenn jetzt zum Beispiel so einer, der die Kollekte von der Kollekte in der Gemeinde immer etwas abzweigt, dass der Herr, da legt er den Finger drauf. Da ist es dann wirklich so, dass er sagt, das geht nicht so. Das geht einfach nicht. Auch wenn ich dir vergebe, aber du musst die Sache in Ordnung bringen. Sonst kann die Seele nicht heil werden. Die nächste Stelle, die ich lesen werde, gibt schon einmal einen entscheidenden Hinweis für die Beantwortung der Frage. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennet den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Wenn Schuld und Sünde vergeben ist, dann kann er nicht mehr daran denken. Doch gerade an dieser Tatsache zweifeln so viele Christen immer wieder. Gerade wenn einiges im Leben nicht mehr gut läuft, kommt nicht selten die Angst hoch, dass Gott vielleicht ihre Schuld doch noch nicht vergeben hat. Und da müssen wir immer wieder uns daran erinnern, ja, wenn ich eine Sünde klar bekannt habe, dann ist diese Sünde erledigt. Die wird nie mehr vorgeholt. Das ist absolut erledigt. Betrachten wir einmal die Stelle aus Jesaja 55, wo es heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, noch einmal näher. Dieser Vers beginnt ja mit einem Denn. Es heißt ja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das heißt, vorher sagt ja Gott etwas, was ganz wichtig ist und dann kommt die Begründung, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und da geht es um etwas, was eben nicht der menschlichen Logik entspricht, was nicht in das menschliche Denken hineinpasst. Es heißt nämlich in Vers 1, auf ihr Durstigen alle kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Also das ist schon mal die menschliche Unlogik. Wie kann ich kaufen ohne Geld? Ja, kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Also die Menschen können Wasser des Lebens und Brot, das sättigt, kaufen ohne Geld. Hier bekommt man etwas viel Kostbareres als das natürliche Brot und als das natürliche Wasser. Aber was heißt kaufen ohne Geld? Also ich hätte jetzt vielleicht gesagt, lasst euch schenken. Ja, was heißt jetzt hier in diesem Zusammenhang kaufen? Zu Geld bekommt man ja bekanntlich durch Arbeit und Leistung. Gott bietet also hier den Menschen das wesenhafte Wasser und das wirklich sättigende Brot an, ohne dass man zuvor eine eigene Leistung erbringen muss. Das ist ein Kaufen ohne Geld, aber man könnte trotzdem sagen, lasst euch das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens schenken. Warum heißt es hier kaufen? Der Kaufpreis, den wir bezahlen, ist das nicht unser Herz? Ja? Wir bezahlen uns selbst. Also ich würde jetzt mal sagen, ich kann dieses Lebenswasser nicht mit meiner Leistung kaufen, mit dem, was ich verdient habe, mit irgendeiner Leistung, sondern ich kaufe es, indem ich mich ihm schenke, ihm gebe. Der Kaufpreis sind wir selbst, sage ich jetzt mal. Vielleicht legt das jemand anders aus, aber vom gesamten Bibelkontext ist das durchaus vertretbar, dass in den Sprüchen heißt es, gib mir mein Sohn dein Herz. Das heißt, wir schenken ihm unser Herz, unser Innerstes schenken wir ihm. Und dafür gibt er uns mit Christus alles. Uns ist dann in Christus alles geschenkt. Also, wir merken hier, dass die Gedanken Gottes eben nicht unsere Gedanken sind. Wir haben noch ein leistungsorientiertes Denken, wo man sich selber zuerst alles verdienen muss. Es gibt eine ganz schöne Geschichte, da hat man eine Kollekte eingesammelt, da war am Rand am Ende des Gottesdienstes stand einer da mit dem Teller und da oder mit einer Schüssel und da konnten die Leute einfach für einen Missionseinsatz konnten sie Geld reintun, da haben sie das gesammelt. Da kommt ein kleiner Junge vorbei und der sagt, halten Sie die Schüssel mal tiefer oder den Teller noch tiefer, ja ganz tiefer und dann war er ganz am Boden und dann hat er sich selber draufgestellt. Ich habe nichts, aber ich schenke mich dem Herrn. Und der wurde später dann Missionar in irgendeiner, ich weiß nicht wo, ich kenne den Namen nicht. Ich habe diese Geschichte mal gehört und das fand ich irgendwie sehr berührend. Alle haben etwas eingelegt, ja, aus ihrem Überfluss oder mehr oder weniger Überfluss und der hat sich selber geschenkt. Jetzt lesen wir noch, was hier weiter steht in Jesaja 55, hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten, neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes und wegen des heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Das ist also der Aufruf an den Gottlosen, an den Mann der Bosheit. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und gerade jetzt kommt das bekannte Wort, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott hat hier gerade darum ein Denk gesetzt, weil das zuvor Gesagte nicht zu unserem menschlichen Leistungsdenken passt. Und das, was Gott hier eigentlich in Jesaja 55 sagt, ist das, was dann Jesus gelebt hat, indem er dann zum Beispiel erzählt hat, wie ein Pharisäer gebetet hat: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die übrigen Sünder, Ehebrecher, Zöllner und so weiter, oder wie der Zöllner da hinten. Und ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles. Also er hat ein Gesetz vom Gesetz her, ein relativ gutes Leben, ein überdurchschnittlich gutes Leben. Und da hinten ist ein Zöllner, wahrscheinlich hat er betrogen, so ähnlich wie Zachäus. Und er fühlte sich wesentlich besser als dieser Zöllner. Und jetzt sagt dieser Zöllner: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Der Zöllner erkennt, dass er ein Sünder ist, und er hat nur noch eine Hoffnung, und das ist die Gnade Gottes. Er hofft nur noch auf die Gnade Gottes, nicht mehr auf seine eigene Leistung und auf das, was er gemacht hat, gar nicht mehr, sondern nur noch auf die Gnade Gottes. Und dann sagt Jesus: Und dieser ging gerechtfertigt hinab. Das heißt, an diesem Beispiel demonstriert eigentlich Jesus das Denken Gottes, das hier in Jesaja 55 dargelegt wird. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken, und er kehre um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und dann kommt: Denn meine Gedanken sind eben nicht eure Gedanken. Ich möchte noch beten. Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir jetzt herzlich danken, dass wir immer wieder auch erkennen dürfen, du hast Gedanken des Friedens, der Zukunft, der Hoffnung, und du hast uns verheißen, dass wir am Ende alles einmal verstehen werden, wenn wir alles vom Ziel her sehen dürfen. Ich möchte dir jetzt herzlich danken, dass wir durch dein Wort diese Zusagen haben dürfen, und wir dürfen auch wissen, dass du zuverlässig bist, dass du treu bist und dass alle deine Verheißungen, die du ausgesprochen hast, einmal in Erfüllung gehen werden und wir bei dir sein werden, wo nur noch Freude und Frieden herrscht, wo die absolute Liebe vorherrscht. Dafür wollen wir dir herzlich danken, jetzt schon, und danke dir, dass du auch mit uns in diesen Abend jetzt hineingehst und uns alle segnest. Amen.